Ja. Letzten Sonntag hatten wir einen Gastsprecher, den Bruder Dr. Moritz Beschei. Und wer kann sich noch erinnern, worüber er gesprochen hat? Micha, du kannst dich erinnern. Kannst du es auch sagen? Nee. Okay. Gibt es irgendjemanden, der weiß, was Thema war? Irgendjemanden, den das vielleicht auch weiter beschäftigt hat die Woche über? Ah, so ein ganz paar. Ost. Es ging um Wahrheit. Schon mal die richtige Richtung. Und zwar die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit, die frei macht. Ne? Und das hat mich beschäftigt die ganze Woche. Hat mich gesegnet an dem Sonntag und auch weiter beschäftigt. Und da möchte ich auch direkt anknüpfen. So, dann wollen wir unsere grauen Gedächtniszellen jetzt mal aktivieren. Er hat über die Wahrheit gesprochen, in dem Sinne, dass wir erkennen, dass wir nicht viele Feinde haben und dass nicht Menschen unsere Feinde sind, sondern dass wir nur einen Feind haben, und zwar den Teufel. Und seine Taktik ist hauptsächlich, uns zu täuschen, uns zu belügen, sodass wir uns von Gott entfernen, sodass wir uns hilflos fühlen, uns schämen, negative Denkansätze haben und dem Negativen nachgehen und einfach kraftlos, isoliert, hilflos am Boden liegen. Die Tatsache ist, dass dieser Feind besiegt ist. Jesus hat ihn besiegt am Kreuz. Amen. Und Jesus ist gekommen, um uns diese Wahrheit zu verkünden, um uns zu befreien von dieser Lüge des Teufels. Wir haben einen Feind, und zwar nur einen. Und das ist der Satan. Und dieser Feind ist auch noch besiegt. Amen. Wir werden diese Wahrheit erkennen. Unsere Gedanken sollen erneuert werden. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Er hat dann auch darüber gesprochen, dass wir diesen Sieg, den Jesus uns schenkt, genießen dürfen. Es ist nicht immer nur schwer und Kampf und so weiter, sondern wir dürfen den Sieg, den Jesus uns schenkt, genießen. Er gibt uns Autorität über den Teufel mit all seinen listigen Tricks und Verführungen. Jesus schenkt uns auch den Durchblick. Amen. Ja, Johannes Kapitel 8. Ich lese ein paar Bibelverse, Vers 31, 32 und will da, wie gesagt, tiefer einsteigen oder einen weiteren Aspekt bringen. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und jetzt in Vers 36: Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn wir das ganze Johannesevangelium und auch die Johannesbriefe uns anschauen und auch den Kontext von dem Kapitel 8, dann werden wir feststellen, dass es dabei nicht nur darum geht, so was ist richtig, was ist falsch, sondern dass es letztlich bei dem Begriff Wahrheit um eine Person geht. Jesus selbst ist die Wahrheit. Dass es bei dem Begriff Wahrheit bei Gott um eine Beziehung geht. Die Beziehung mit Gott. Die Beziehung mit der Wahrheit. Es geht also nicht so sehr darum, dass wir alles richtig machen, dass wir alles auf die Reihe kriegen, dass wir keine Fehler mehr machen, sondern es geht darum, in welcher Beziehung stehen wir mit Jesus, denn er ist die Wahrheit. In welcher Beziehung stehen wir mit der Wahrheit? In welcher Beziehung stehen wir mit Gott als unserem Vater? Johannes Kapitel 14, in Vers 6 können wir nochmal nachlesen. Hier bereitet Jesus seine Jünger darauf vor, dass die Zeit kommt, wo er sein Leben lässt für sie und wo er dann nach dem Erlösungswerk am Kreuz auch erhöht werden wird, zum Himmel auffahren wird, um einen Ort zu bereiten, damit die Jünger und wir alle bei ihm sind in Ewigkeit. Und dann fragt Thomas ihn: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie können wir den Weg kennen? Und Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir kommen in Beziehung mit Gott, unserem himmlischen Vater, nur durch Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Die Beziehung mit Gott zu leben, bedeutet, in der Wahrheit zu leben. Ich komme zurück zu Johannes Kapitel 8 und will mit euch den Kontext einmal anschauen. Johannes Kapitel 8 beginnt damit, dass eine Ehebrecherin, die gerade auf frischer Tat erwischt wurde, wie sie mit einem Mann geschlafen hat, der nicht ihr Ehemann war. Offensichtlich hat auch der Mann mit einer Frau geschlafen, die nicht seine Ehefrau war. Aber die Pharisäer, die Schriftgelehrten, waren nicht daran interessiert, was mit dem Mann ist. Sie waren wütend. Sie wollten, dass Jesus ein Urteil spricht über diese Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde. Sie schleifen diese Frau also zu Jesus und sagen ihm: Jesus, schau mal, diese Frau ist beim Ehebruch erwischt worden. Wir haben sie dabei ertappt. Was sagst du? Was ist zu tun? Was ist die Wahrheit? Was ist richtig? Welches Urteil sprichst du? Und dann passiert Folgendes. Jesus sagt erstmal gar nichts. Er schreibt irgendwas. Er lässt sie runterkommen von ihren Emotionen. Und er sagt ihnen dann: Ja, Sünde ist Sünde. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Sie wollten diese Frau nach dem alttestamentlichen Gesetz steinigen. Sie hatten schon alle Steine in den Händen. Und Jesus sagt: Gut, wer ohne Sünde ist, prüf erstmal dein eigenes Herz, ne? Wer ohne Sünde ist, der darf den ersten Stein werfen. Sie werden konfrontiert mit der Wahrheit. Und sie müssen feststellen, dass sie alle nicht ohne Sünde sind. Dass sie alle Dreck am Stecken haben. Und einer nach dem anderen lässt leise den Stein fallen, geht ein paar Schritte zurück und verschwindet möglichst unauffällig. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Die Frau stand da. Sie hat sich nicht selbst verteidigt. Sie hat nicht gesagt: Ich war es aber nicht alleine. Was ist mit dem Mann? Oder das und das war die Situation. Vielleicht war das gar nicht freiwillig. Vielleicht ist sie von dem Mann sogar gezwungen oder vergewaltigt worden. Wir wissen alles nicht. Aber sie hat sich nicht selbst verteidigt. Sie hat auf das Urteil Jesu gewartet. Ich gehe davon aus, dass sie sich ihrer Schuld bewusst war, dass sie es bereut hat, dass sie vor Jesus stand und ja, sich ihm ausgeliefert hat und gesagt hat, Jesus, ich will dein Urteil annehmen. Was sagst du? Und dann kommt das Urteil von Jesus. Das können wir lesen hier in Vers 11. Jesus fragt sie, wo sind deine Ankläger geblieben? Und sie sprach, und Jesus sagt, hat dich niemand verurteilt? Und sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus verurteilt sie nicht. Das ist die Wahrheit, das Urteil Gottes über diese Frau. Da ist Vergebung. Ich verurteile dich nicht. Aber ich gebe dir die Kraft, nicht länger zu sündigen. Geh hin und sündige nicht mehr. Er sagt nicht, ach, ist nicht so schlimm. Nein, Sünde ist Sünde. Und das ist schlimm, weil Sünde uns von Gott trennt. Weil Sünde uns von der Wahrheit, von der Beziehung mit Gott trennt. Aber weil diese Frau aufrichtig und ehrlich vor Jesus stand und auf das Urteil Gottes gewartet hat, konnte Jesus ihr vergeben und sie frei sprechen von Schuld. Das ist Wahrheit, die frei gemacht hat. Diese Wahrheit hat diese Frau frei gemacht und sie ist gegangen, gerechtfertigt, vergeben, gereinigt. Die Worte der Wahrheit. Ich klage dich nicht an. Geh hin und sündige nicht mehr. Haben diese Frau befreit. Amen. Und dann lesen wir weiter, dass sich da ein heftiges Gespräch entwickelt. Das ist so der zweite Abschnitt. Nun redete Jesus wieder zu ihnen, also zu den Menschen, zu den Juden, zu den Schriftgelehrten. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Beim Johannes sehen wir immer Wahrheit und Licht, zwei Begriffe, die zusammengehen. Leben in Wahrheit bedeutet auch Leben im Licht. Und Jesus sagt hier, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht länger in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dann geht es weiter. Und die Schriftgelehrten empören sich, wie kannst du das von dir behaupten, dass du das Licht des Lebens bist? Und wie kannst du das, das ist doch anmaßend. Und Jesus liefert ihnen Beweise, wieso er das sagen kann und was es bedeutet, das Licht des Lebens zu haben, im Licht zu wandeln. Und das ist ganz interessant, was er ihnen da sagt. In Vers 28, 29 können wir das sehen. Ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist in mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Jesus sagt, Leben im Licht bedeutet, in enger Beziehung mit dem Vater zu leben, zu reden und zu tun, zu handeln, wie der Vater, aus der Verbindung mit dem Vater zu leben. Das heißt, in der Wahrheit zu leben. Das heißt, im Licht zu leben. Und als die Menschen, die drumherum da standen, die Juden, das hörten, dann steht im nächsten Vers, als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Vielen wurde klar, ja, natürlich, so wie Jesus redet, so wie Jesus handelt, das kann nur ein Mensch, der in enger Beziehung mit Gott lebt. Also muss er der von Gott gesandte Messias sein. So, sie glaubten an ihn. Und dann kommt dieser Bibelvers, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen. er spricht zu diesen Juden, die jetzt an ihn glaubten, und er sagt ihnen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Er will sie in die Freiheit führen. Sie sind aber empört. Sie sagen, was heißt hier in die Freiheit führen? Was heißt hier frei machen? Sind wir jemals Knechte von jemandem gewesen? Wir sind doch Abrahams Nachkommen. Wenn hier irgendjemand in der Wahrheit lebt, wenn hier irgendjemand etwas ist und ja, von Bedeutung ist, dann doch wir, weil wir sind Abrahams Nachkommen. Jesus will sie befreien von der Täuschung, in der sie leben. Von außen, von der Verpackung, von ihrer Herkunft waren sie natürlich Abrahams Nachkommen. Und das auserwählte Volk Gottes. Aber Jesus ist an dem interessiert, wie es inwendig aussieht. Inwendig sah es ganz anders aus. Inwendig lebten sie in Heuchelei. Sie haben was anderes gelebt, als das, was sie geredet haben. Inwendig waren sie voller Stolz auf ihre Abstammung und haben andere Menschen verurteilt, wie zum Beispiel diese Frau, die in der Sünde oder bei der Sünde erwischt wurde. Und Jesus wollte sie befreien von diesem Doppelleben. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir immer auch gerade als Christen gefährdet sind. Ich kann von mir sagen, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und dass ich schon von Kind auf das Wort Gottes kennengelernt habe und gebetet habe. Aber das macht mich nicht automatisch zu einem Christen. Die Abstammung rettet nicht. Was uns rettet, was uns verändert, was uns befreit, ist die Beziehung mit Jesus. Er ist die Wahrheit. Und er zeigt uns, was Gottes Wahrheit ist. Es geht so weit, dass Jesus zu ihnen sagt, von wegen, ihr seid Abrahams Kinder. Soll ich euch sagen, wessen Kinder ihr seid? Der Teufel ist euer Vater, weil ihr in der Lüge lebt, weil ihr euch selbst was vormacht. Harte Worte, oder? Jesus hatte nie Probleme mit Menschen, die ehrlich ihre Probleme, ihre Zweifel, ihre Sünde eingestehen. Aber Jesus hatte immer wieder Probleme mit Menschen, die nach außen etwas darstellen, was sie innerlich nicht sind. Jesus hatte immer Probleme mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, mit denen, die eigentlich alles wissen, aber was ganz anderes leben, die nicht in der Wahrheit leben, die nicht in der Beziehung mit ihm leben und die zwar Gott, ihren Vater, nennen, aber ihn und sein Herz überhaupt nicht kennen, sondern weit weg von ihm sind. Schon im Alten Testament lesen wir an einer Stelle, dass Gott so betrübt darüber ist, weil sein Volk ihn zwar äußerlich sucht, aber mit dem Herzen weit weg ist. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Wenn wir weiterlesen, dann entfaltet sich dieser Streit weiter und sie sagen letztlich zu Jesus, weißt du was, du hast einen Dämon. Wenn du glaubst, dass wir nicht im Recht sind, wenn du glaubst, dass wir nicht Abrahams Nachkommen sind, wenn du glaubst, dass mit uns nicht alles okay ist, ja, dann hast du wohl einen Dämon. Und dann sagt Jesus zu ihnen, was wirklich Abrahams Nachkommen sein bedeutet. Abraham ist der Vater des Glaubens. Die aus Glauben sind, aus Glauben an Jesus Christus, die erkennen, dass sie Vergebung, dass sie Erlösung, dass sie den Messias brauchen, dass sie Gnade brauchen. Das sind Abrahams Nachkommen. Durch Christus erben wir den Segen Abrahams. Nicht durch unsere Abstammung, nicht durch das, wie wir uns darstellen, nicht dadurch, dass wir irgendwie was vorweisen können. Wir können bei Gott echt nichts vormachen. Und Jesus lädt uns ein, in die Wahrheit zu kommen, ins Licht zu kommen und wirklich schonungslos ehrlich zu werden. Was heißt denn frei? Also erstmal, was ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Wahrheit und in der Wahrheit zu leben, bedeutet in der Beziehung mit Gott zu leben. In der Wahrheit zu leben bedeutet aber auch, dass Gott mit seinem Licht in unser Leben hineinleuchtet und dass wir nichts verbergen, nichts verstecken, sondern ja, dass wir erlauben, dass sein Licht uns durchforscht und durchleuchtet. Das bedeutet, in der Wahrheit zu leben. Und Jesus ist gekommen, um uns wirklich in diese Freiheit zu führen. Freiheit. Was ist Freiheit? Wovon will Jesus uns befreien? Wozu will er uns befreien? Er will uns davon befreien, dass wir uns was vormachen. Von Täuschung, von Lügen, die wir vielleicht sogar selbst glauben. Er will uns befreien zu Ehrlichkeit, zu Echtheit. Ich lese gerade ein Buch von Eggers, wie heißt er mit Vornamen? Aufatmen. Ulrich Eggers. Und dieses Buch heißt Ehrlich glauben. Das beschäftigt mich so, ja? Und der Untertitel ist, warum Christen so leicht lügen. Wie kann es sein, dass gerade wir Christen uns so schnell was vormachen oder anderen Menschen was vormachen, wo wir doch wissen, dass die Gnade Gottes da ist und dass wir ehrlich zu Gott kommen dürfen. Und gerade wenn wir ehrlich zu Gott kommen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Kämpfen, mit unserem Versagen, dass er uns dann niemals abweist, sondern dass er uns reinigt von all unserer Schuld, dass er uns befreit, dass er uns verändert, dass er uns die Hand, die helfende Hand reicht. Warum ist es dann so, dass die Welt da draußen sagt, dass sie ein Problem mit Christen hat, weil Christen was anderes tun und leben, als sie sagen? Also wenn man allgemein eine Umfrage macht, hat man festgestellt, dass die Welt, also die Menschen ohne Gott, Christen oft als Heuchler erleben. Wie traurig. Dabei haben wir eigentlich die beste Voraussetzung und das beste Evangelium, die gute Nachricht, dass wir kommen dürfen, wie wir sind. Und wir werden niemals abgewiesen. Jesus hat die Ehebrecherin nicht abgewiesen. Jesus hat den Zöllner nicht abgewiesen, der viele Menschen betrogen hat um ihr Geld. Jeder, der ehrlich zu Jesus kommt, der erfährt Gnade, Vergebung, Befreiung, Kraft, ein neues Leben zu führen. Warum ist es dann so, dass wir viel mehr darum bemüht sind, wie Menschen über uns denken, wie unsere Fassade ist, wie das auf andere wirkt, anstatt vielmehr uns darüber Gedanken zu machen, wie sieht es wirklich aus in meinem Herzen? Ich will mit euch die Geschichte von einem Mann aus der Bibel anschauen, wo wir das so krass sehen können, David. Von David wissen wir, dass er längst nicht alles richtig gemacht hat, und dennoch ein Mann nach dem Herzen Gottes war, ein Freund Gottes war. David war ein Ehebrecher. David war ein Mörder. David hat viele, viele Fehlentscheidungen getroffen. Und es gab eine Zeit, wo David versucht hat, das zu verstecken, das zu verheimlichen, dass es bloß nicht rauskommt, das mit sich selbst irgendwie auszumachen. Und dann lesen wir, wie es ihm ging in dieser Zeit. Psalm 32, glaube Vers 3, genau, da liest, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Also als er versucht hat, das zu verschweigen, war er richtig krank. In seiner Seele und auch körperlich. Also er war nur am Stöhnen und er hat versucht, nach außen sich gut darzustellen, ein guter König zu sein, aber innerlich ging er kaputt. Und so ist es auch für uns, wenn wir etwas verbergen, etwas verstecken, wo wir wissen, dass das nicht in Ordnung ist, dass das Sünde ist, dass das nicht ehrlich ist. Das macht uns nur kaputt. Und dann lesen wir im nächsten Vers, als ich das aber bekannt habe vor Gott, dann durfte ich wieder aufatmen. Und weiter in Psalm 139, nachdem er diese Erfahrung mit Gott macht, dass dann, wenn wir ehrlich sind, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir nichts verbergen, dass dann Hilfe, Heilung, Befreiung in unser Leben kommt, dann also Kapitel später, schon Kapitel 139, also ganze 100 Kapitel später, dann sagt er hier, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Sind wir bereit, so ganz ehrlich zu Gott zu beten und zu sagen, Gott, komm mit deinem Licht in mein Leben hinein. Erforsche, erkenne mein Herz. Zeig mir, was wirklich dahinter ist, was meine Motive sind, wo ich aus Stolz reagiere, wo ich etwas versuche zu verstecken und besser aussehen will, als ich wirklich bin. Zeig mir, was los mit mir ist, da wo ich in der Lüge lebe, da wo ich mir selbst was vormache. Er betet so, Herr, deck bitte alles auf. Sind wir bereit, so zu beten? Wir singen das ja, ne? Reinige mein Herz. Wir wollen das doch. Aber wenn Gott Dinge aufdeckt, sind wir immer wieder geneigt, puh, das ist ja peinlich, das irgendwie schnell zuzudecken. Zumindest kenne ich diese Kämpfe. Ich erzähle nicht gerne, wo ich meine Kämpfe und Schwierigkeiten habe. Aber ich merke, dass ich an manchen Punkten einfach nicht weiterkomme und merke, das beschäftigt mich, das quält mich, das belastet mich. Und dann, wie gut ist es, wenn man dann Menschen hat, mit denen man ehrlich reden kann. Wenn man gute Freunde hat, die einen nicht verurteilen, sondern die zu einem stehen und mit denen zusammen man dann auch beten kann, wo man vielleicht auch Rechenschaft geben kann, wo man sagen kann, SOS, Hilfe, ich bin gerade in einer Versuchung, ich will nicht, aber bin gerade in der Gefahr, dass ich etwas tue, was ich gar nicht tun will. Jesus, hilf. Leben im Licht, 1. Johannes Kapitel 1, Verse 5 bis 10. Da möchte ich gerne mit euch zusammen diesen Abschnitt noch lesen. 1. Johannes Kapitel 1, ab Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist die Botschaft. Die christliche Botschaft ist die, dass Gott Licht ist und dass in ihm gar keine Finsternis ist und dass wir eingeladen sind, ins Licht zu kommen. Im Licht zu leben bedeutet, in der Wahrheit zu leben. Wenn wir in der Wahrheit und ehrlich so mit Gott sind und auch miteinander, dann haben wir Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott und auch Gemeinschaft miteinander. Wie gut es ist, wenn wir Freunde haben, wenn wir Glaubensgeschwister haben, wenn wir zu einer Hausgruppe gehören, zu einer Kleingruppe, zu einer Dienstgemeinschaft, wo wir nicht nur irgendwie zusammenkommen und oberflächlich sind, sondern wo wir schonungslos ehrlich sagen können, was mit uns wirklich los ist. Wo wir das, was wir Sonntag für Sonntag hören, nochmal auf unser Leben anwenden, vertiefen und einfach auch schauen, wie sieht es da in Wirklichkeit aus? Wo mache ich mir was vor? Wo wir vielleicht bewusst und freiwillig Menschen bitten, in unser Leben hineinzusprechen und zu sagen, wenn du etwas siehst in meinem Leben, was verkehrt ist, vielleicht merke ich das selber nicht mal, du darfst mir das bitte sagen. Du darfst mir einen Spiegel vorhalten. Denn ich will aufrichtig und ehrlich mit Gott leben. Ich will verändert werden. Dann erleben wir die Kraft des Blutes Jesu, steht hier geschrieben. Dass das Blut von Jesus Christus uns reinigt von aller Schuld, von aller Ungerechtigkeit und uns frei macht. Das ist die Freiheit, zu der Jesus uns einlädt und in die er uns hineinführen möchte. Dass wir äußerlich das leben, was wir auch innerlich leben. Dass wir kein Doppelleben führen brauchen, weil wir wirklich ehrlich sein dürfen vor Gott und auch voreinander. Das wünsche ich mir noch viel mehr. Es gibt Bereiche, wo wir sicher sind in Gott. Aber dann gibt es auch Bereiche, wo wir vielleicht unsere Zweifel haben, wo wir Gott nicht verstehen. Und dann hilft es nicht, wenn wir einfach nur nach außen laut proklamieren, sondern dann müssen wir auch darüber sprechen. So wie Thomas nicht glauben konnte, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und Jesus hat ihn nicht abgewiesen, sondern hat gesagt, komm, leg deine Hände in die Wundmale. So wie Petrus, der in seiner Verzweiflung Jesus verleugnet hat, der sich geschämt hat für Jesus und gesagt hat, ich kenne diesen Mann gar nicht, zu Jesus zurückkommt und Jesus ihm Vergebung schenkt. Jesus verurteilt nicht, sondern immer da, wenn wir ehrlich zu Gott kommen, ist er da und schenkt Vergebung. So wie die Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, als sie zu Jesus kommt und Jesu Urteil erwartet und ehrlich vor Gott ist, sich nicht selbst rechtfertigt, Vergebung und auch Gnade und Kraft für ein neues Leben erfährt. So sind wir eingeladen, zu kommen und ehrlich vor Gott zu sein. Willst du beten, wie David gebetet hat, Herr, erforsche mich, sieh, wie es wirklich um mich steht, sieh, wie ich es meine, zeig mir meine wahren Motive, ich will mir nichts vormachen, ich will dir ganz ehrlich und von ganzem Herzen nachfolgen. Ich will, dass du mich veränderst, Ich will zu dir kommen mit meinen Zweifeln, mit meinen Versagen, mit meinen Nöten. Ich will befreit sein. Ich will so, wie ich bin, zu dir kommen. Ich glaube, dass wir alle sind viel verdorbener, sündiger, als wir zugeben wollen. Wir alle sind Sünder und wir machen Fehler und wir stolpern und wir fallen. Und auf der anderen Seite sind wir erlöster, als wir uns nur erträumen können. Das ist durch Gottes Gnade. Und darum können wir so ganz ehrlich zu Gott kommen. Und ich möchte sehr ermutigen, dass wir da, wo wir merken, dass da was nicht passt, dass wir das nicht irgendwie aussitzen, nicht mit uns selbst ausmachen, sondern dass wir Geschwister finden, Glaubensgeschwister, denen wir uns öffnen und Dinge einfach auch bekennen und über unsere Kämpfe und Nöte reden. Ich möchte dazu ermutigen, dass wir in unseren Hauskreisen, in unseren Dienstgruppen offen und ehrlich über Dinge reden. In einer Ehe sollte das auch so sein. Also ich kann sagen, dass gerade in meiner Ehe, es gibt kaum etwas, was Kerstin nicht weiß. Aber es gibt auch kaum etwas, was ich nicht weiß über sie. Wo wir auch so Kämpfe haben, wo wir Nöte und Schwierigkeiten haben, wo wir nicht weiter wissen. Lass uns so ganz ehrlich werden. Das ist die Wahrheit, die uns frei macht. Ich möchte dafür beten, dass wir in diese Wahrheit geführt werden. Und dann gehen wir einfach in Lobpreis und wollen in Gottes Gegenwart einfach noch Zeit verbringen. Stehen wir auf.